Ja gut, allerseits, Herrschaften, Markus Kafka mein Name und ich bin hier im Mietwagen-Podcast sozusagen Chauffeur und Host in einer Person. Und jetzt hat mir gerade Alexa Feser eine Nachricht geschrieben, ob ich sie abholen kann bei ihrem musikalischen Partner Steve in dessen Studio in Berlin-Charlottenburg. Und da hole ich sie jetzt ab und dann machen wir eine kleine Rundfahrt durch Berlin, weil es ja kaum einen Ort gibt in Berlin, wo die noch nicht gewohnt hat. Die ist hier kreuz und quer durch die Stadt gezogen, eigentlich immer, wenn sie eine neue Platte macht und auch darüber hinaus. Also eine kleine Nomadin. Und dann soll sie mir mal so ein paar Fleckchen zeigen, wo sie hier schon zugange war. Und es gibt auch noch tausend andere Sachen, über die ich schon lange mal mit ihr reden wollte. Also, geht los, schnallt euch an, ich mach's auch.
Mietwagen, ein Live Nation Podcast, powered by Ubeco.
Hello, hello.
Hello, hello. Herzlich willkommen, Alexa Feser, in meinem bescheidenen Fahrzeug.
Wundervoll. Ich freue mich. Ich habe mich die ganze Zeit schon darauf gefreut, das mit dir zu machen. Ich bin ja großer Fan, muss ich sagen.
Von Autofahren?
Von dir.
Ach,
ich bin
komm.
Großer Fan von dir.
Also kommen wir doch jetzt nicht weiter.
Wie sollen wir denn jetzt anfangen?
Wie sollen wir denn jetzt anfangen? So, was soll ich denn jetzt sagen?
Ich möchte dir eigentlich Fragen stellen.
Kriege ich jetzt erstmal rote Ohren vor Scham. aber freut mich natürlich nichtsdestotrotz, das zu hören. Ich bin auch großer Verehrer deiner Kunst. Insofern fähnen wir uns jetzt hier ein Stündchen voll, oder?
Das wird schlimm werden, oder?
Das wird schlimm. Man kann wahrscheinlich so als Unbeteiligter gar nicht zuhören. Aber wir versuchen so die Neutralität weitestgehend zu bewahren, oder?
Auf alle Fälle. Ich finde es ja schon mal toll, dass der Wagen nicht so neutral ist, dass wir in einem Jaguar unterwegs sind.
Das ist schon mal nicht ganz so neutral.
Ne?
Da habe ich mir gedacht, da muss ich schon ein bisschen richtig auffahren, so wenn ich die Leute abhole, besonders dich auch, eine Dame von Welt, kann ich ja nicht irgendwie so mit einer letzten dreckigen Kiste hier ankommen. Geht ja nicht. Ist ja klar. Ich habe dich hier gerade abgeholt in Berlin-Charlottenburg, ist das hier, oder?
Ja, richtig.
Weil da was ist?
Hier direkt am Stuttgarter Platz lebt mein Kreativkompagnon, mit dem ich eigentlich alle meine Songs und alles, was ich mache, so zusammen aushacke, schon seit 13 Jahren.
Ach, dein Stammproduzent?
Ja, nee, der ist kein Produzent, also der ist so ein Kreativ-Sparrings-Partner. Also mit dem schreibe ich die Songs, mit dem überlege ich mir jegliche kreative Ideen, sozusagen mein Kreativpartner, mit dem ich ganz viel zusammenarbeite, schon seit 13 Jahren.
Steve.
Ja, genau. Richtig.
Steve, genau. Und bist du dann mit dem auch zusammen im Studio?
Auch das. Also ja. Wir co-produzieren das Ganze immer. Also sind erstmal
genau,
zusammen bei ihm.
Ich,
ne?
Ja.
Also das,
ja.
Er hat so ein ganz kleines Studio bei sich zu Hause und dann machen wir alles vorher erst bei ihm fertig. Und dann gehen wir nochmal zu anderen Produzenten und die werfen nochmal einen Blick drauf und veredeln das Ganze noch ein bisschen, was wir da angerichtet haben.
Ah, so läuft das ab bei euch. Alles klar. Also du wohnst hier ausnahmsweise nicht in Charlottenburg?
Ich wohne nicht, aber ich habe mal in Charlottenburg gewohnt vor ganz am Anfang, 2008 muss es gewesen sein, 2009? Ja, ich glaube um den Dreh habe ich direkt am Savini-Platz gewohnt.
Da bist du nach Berlin gezogen, frisch?
Ja, ich war erst in Babelsberg. Ich habe es mich noch nicht ganz nach Berlin reingetraut.
Lustig.
Und von Babelsberg ging es dann direkt an den Savini-Platz. Und von dort aus ganz viele Stationen durch Berlin. Und jetzt wohne ich mittlerweile in Tiergarten. Ja.
Ah, immer. Es gibt ja kaum einen Bezirk in Berlin, wo du noch nicht gewohnt hast.
Irgendwie nicht so wirklich. Doch, ich habe noch nicht in Neukölln gewohnt und auch noch nicht in Friedrichshain. Okay. Aber das kommt auf jeden Fall bestimmt noch. Es kommt nur drauf an, wie das mit den Mieten jetzt mit sich entwickelt mit Berlin. Und, weil im Moment ist dieses Umziehen einfach finanziell problematisch geworden, muss ich echt zugeben.
Ja, glaube ich. Also in welchen Stadtteilen hast du denn jetzt überall schon gewohnt?
Also Charlottenburg, Schöneberg, Moabit, Mette, Tiergarten. Ja.
Also wo fandest du es am schönsten?
Ach, das kann man gar nicht so wirklich sagen. Ich meine, hier ist es natürlich sehr fein, sehr schick, ne? Und sehr idyllisch auch hier in Charlottenburg. Auch am Savignyplatz war es das, mit tollen Lokalen. Also hier konnte ich gut essen.
Ja.
In Mitte, ich habe am Alex gewohnt, konnte ich gut weggehen.
Da so wir jetzt hin?
Genau. Ja. Mhm. Und jetzt, wo ich jetzt wohne, da erreiche ich alles am besten. Das ist wirklich am zentralsten, wo ich jetzt wohne.
Ah, okay. Ja. Ja, du ziehst ja insbesondere, wenn es dran geht, eine neue Platte zu machen, ziehst du ja gerne mal um, ne?
Also ja, so das auch, ist ein bisschen auch verrückt.
Absichtlich.
Ja, das ist wirklich, also ich habe auch einen Pakt geschlossen mit all meinen Freunden, dass wir es auf jeden Fall so machen, dass keiner hilft. Also ich helfe nicht und sie helfen mir natürlich auch nicht.
Obwohl wäre ein bisschen unfair, oder?
Weil, ja,
wenn sie
auf
nur
jeden
dir
Fall.
Helfen würden.
Das wäre sehr ungerecht. Und insofern, ich helfe denen nicht, sie helfen mir nicht, sonst würde es, glaube ich, irgendwann auf Kosten der Freundschaft gehen, das Ganze. Ich glaube, dann werden viele Menschen ganz doll genervt.
Ja, kann ich mir vorstellen. Aber das wird auch so weitergehen, sagst du? Also ich meine, neue Platte ist ja gerade draußen, auch davor bist du wieder umgezogen, ne?
Genau. Natürlich, ich hätte voll Bock jetzt schon wieder woanders hinzuziehen, muss ich ehrlich sagen.
Wie lange wohnst du denn hier schon im Tiergarten?
Aber
fast ein Jahr oder was?
Nee, ich bin schon über 2 Jahre jetzt dort, weil ich habe ja mein Album dort geschrieben. Also ich bin direkt nach dem letzten weg und dann dort wieder hin, neue Sachen gemacht. Und jetzt bin ich schon wieder so weit, ich könnte schon wieder umziehen, aber vielleicht mache ich das mal so überregional, mal in eine ganz andere Stadt, vielleicht auch in ein anderes Land, habe ich schon überlegt für eine Zeit lang. Weil Berlin echt krass teuer geworden ist. Und es ist nicht mehr so, also man kriegt schäbige Wohnungen für viel Geld. Das bin ich gerade gar nicht so bereit für. Also,
das ist
sehr, also empfinde ich gerade so. Ich habe mir so hier und da mal was angeschaut und habe gedacht, boah, also für den Lebensraum so viel Geld. Ich glaube, es ist immer noch besser als in manch anderen Großstädten in Europa. Aber ich weiß nicht. Ich glaube, ich muss noch mal woanders hin.
Womit wir eigentlich schon direkt bei deiner aktuellen Platte wären, auf der man sehr nah an dich rankommt.
Das stimmt. Habe ich ja irgendwie dann auch in einem Bezirk geschrieben, wo ich dann nicht mehr ganz so abgelenkt war wie auf dem Alexanderplatz.
Genau, im Tiergarten, hast du ja gerade erzählt. Und ist dann, inwiefern hat sich das auf die Platte dann ausgewirkt?
Ich hatte ja mein Vorgängeralbum, habe ich wie gesagt am Alex geschrieben und zwischen den Sekunden ist auch sehr um diesen Ort herum. Ich habe auch viele Songs, die so von dem Ort auch handeln, wie Linie 7 und also von diesen Geschichten und Schicksalen, die dort stattgefunden haben. Und es war auch eine sehr bewegende Zeit, weil ich habe wirklich mitten an diesem Platz gewohnt. Man will es kaum glauben. Es gibt tatsächlich Wohnungen dort.
Gucken wir es mal an.
Und ja, genau. Und die neue Platte habe ich jetzt geschrieben an einem Ort, der gar nichts mehr so äußerlich wollte, er wollte eher was von mir selbst. So, ich lasse das ja auch immer so ein bisschen nach dem Zufallsprinzip entscheiden, was will denn der Ort von mir? Und oftmals erzählt der Ort so viel, dass er so viel Stoff bietet, dass man selber gar nicht unbedingt immer nur über sich und über sein eigenes Leben schreibt, sondern manchmal auch der Beobachter ist, der Geschichtenerzähler ist. Und das war bei dem Vorgängeralbum so. Und jetzt hat der Ort mich gefragt, eigentlich eher, sag mal, wie sieht's mit dir aus? Und
da das hast immer du drüber so nachdenken, zu erzählen. Ne? Das ist ja so modernes Eremitentum eigentlich, dass man sich so auf sich selbst zurückzieht und dann sich dann auch selbst ein bisschen dazu zwingt, sich Gedanken über sich zu machen. Vorher hatte man ja immer so andere Themen, die man beackern konnte.
Das stimmt. Es war auch, ich fand es auch in dem Prozess, weil man ist ja, wie du sagst, Eremitentum, das stimmt schon. Man ist in dem Prozess sehr einsam und man denkt sich in dem Moment auch nichts, wenn man so über sich selbst schreibt und ans Eingemachte geht, weil man gar nicht so weit vordenkt, ach, das wird irgendwann mal veröffentlicht, sondern man macht es erstmal nur so für sich so und schaut mal, was bei rauskommt. Und da sind natürlich ganz viele Sachen bei rumgekommen, die mich natürlich so in den letzten Jahren beschäftigt haben. Auch aktuelle Sachen, aber auch ganz viele aus meiner Vergangenheit, wo ich angefangen habe mit Musik, wie es so für mich war, die ersten Schritte. Und so meine Lebenseinstellung, meine Philosophie ist da drin. Ja.
Wenn man an dieser Platte arbeitet, dann ist man ja auch in so einem Tunnel. Und wenn die dann draußen ist und man hört sich die mal an und merkt dann selbst, wie persönlich die ist und wie nah man die Menschen darauf an sich ranlässt, ist man dann für einen kurzen Moment mal so ein bisschen schockiert?
Auf alle Fälle. Also ich bin vor allem denk, hui, siehst du, geht schon los. Ja.
Naja, was passiert hier? Irgendwie brüllt gerade jemanden an.
Ach, hier.
Eine pöbelnde Touristin, aber man.
Sie ist sehr sauer.
Sie ist sehr, sehr sauer, man sieht so das Ziel ihrer Pöbeleien gar nicht, ne? Nein, aber ich würde jetzt trotzdem hier aussteigen und fragen, ob alles okay ist. Nee. Batsch, gibt's gleich eine aufs Maul.
Du hast natürlich total recht, das ist total, also ich fühle mich natürlich voll angreifbar in allem, was ich mache, und ich bin auch natürlich gegenüber Kritik jetzt, wenn jemand irgendwas sagt über mein Album.
Gibt's das ist ja jetzt alles automatisch persönliche Kritik, ne? Du kannst dich ja da nichts mehr verstanden.
Und das kotzt mich voll an, ne? Also das, man ist dann so voll ausgeliefert von irgendwelchen Leuten, die meinen, irgendwas über einen sagen zu müssen und so. Irgendjemand hat auch so eine ganz harsche Kritik geschrieben darüber, ja, es ist angeblich jetzt ihr persönlichstes Album und das hat sich ja die Plattenfirma gut ausgedacht und ist ja ein gutes Marketingkonzept und so, wo ich denke, ey, ihr Idioten, so, ich würde doch nicht das machen, was ich mache, wenn, I'm too old for that, ganz ehrlich. Also es ist so, ich mache das schon seitdem ich klein bin, ich habe überhaupt gar keinen. Ich habe es in keinster Weise nötig, irgendwas zu machen, worauf ich keinen Bock habe. Sonst hätte ich auch nicht so lange gebraucht, das irgendwann auch zu machen. Weil ich habe es nämlich natürlich auch oftmals gegen alle Widerstände gemacht, weil ich immer das machen wollte, was ich machen wollte. Und natürlich gibt es auch immer Leute, die sagen, ey du, wir machen mal was anderes, das wird voll geil und das wird voll big. Und ich so, nee, ich möchte es aber so nicht, ich möchte es so machen, wie ich es möchte.
Ach, das ist aber schon auch eine harsche Behauptung.
Ja, das ist natürlich auch, und natürlich bin ich ja natürlich nicht ganz davon befreit, auch in so solchen Momenten dann auch Ärger und Wut zu empfinden. Also ich habe tatsächlich auch, das klingt jetzt doof, aber ich habe mir diese E-Mail-Adresse von dem Typen da rausgesucht und habe dem eine ellenlange E-Mail darüber geschrieben.
Ah, das machst du dann?
Nur bei dem, weil das so blöde war, diese Kritik, weil ich gedacht habe, ey Junge, du kennst mich nicht. Lern mich doch erstmal kennen. Wir unterhalten uns darüber und dann kannst du immer noch sagen, du kannst auch sagen, dass du vielleicht meine Mucke nicht gut findest oder sowas. Das ist alles in Ordnung. Aber jetzt über mich persönlich zu schreiben, dass du denkst, das ist ein Marketingkonzept, finde ich echt frech. Also muss ich echt sagen, fand ich wirklich frech. Und dann habe ich natürlich gedacht, ey, jetzt mache ich das allererste Mal. Man soll das ja eigentlich nicht machen. So Sachen, die über sich geschrieben werden, soll man ja eigentlich so abstoßen und sagen, hey, easy, darf nicht an einen rankommen und so. Ja. Aber wenn es so persönlich ist, deswegen meintest du ja auch, ne, wenn man über sich ganz persönlich schreibt und man sehr viel von sich preisgibt und echt gebe sogar von meinen depressiven Phasen preis in Abgeholt oder so.
Dann, ja, zum Beispiel.
Also ich gebe relativ viel von mir preis und dann habe ich gedacht so, ey, also jetzt reicht's aber. Du kannst ja viel über mich sagen, dir muss das auch nicht gefallen. Ich finde Musikkritik auch immer cool. Ich finde ja auch gut, wenn jemand sagt, hey, du, ist nicht mein Ding, das und das sehe ich nicht so, aber so, wenn es darum geht, was angeblich sich jemand dabei gedacht hat, da muss man immer vorsichtig sein. Da muss man schon immer schauen und das ein bisschen mehr betrachten und finde ich total künstlerunfreundlich, dann so einfach die Behauptung aufzustellen, nur weil ich bei einem Major-Label bin, dass ich jetzt Major-mäßig jetzt all irgendwie konstruierte Sachen machen, im keinsten Falle. Ich mache das schon so lange und.
Aber das passiert halt dann eben, wenn man so persönlich ist. Aber ich finde es umso bewundernswerter, dass du dich dann wirklich auch persönlich damit auseinandersetzt. Das sind dann auch so Sachen wahrscheinlich, die dir nachhängen. Also wahrscheinlich können dir 100 Leute schreiben, Megaplatte, alles richtig gemacht, berührt mich und so weiter. Und dann kommt aber einer und unterstellt einem sowas und dann kommt man ins Grübeln.
Ist voll doof, ne? Ja. Weil ich stelle auch fest, dass es gibt ja, ich würde mal sagen, es sind 100, die es toll finden und einer vielleicht, der sagt, ah nee, ist jetzt nicht so mein Ding. Und genau das kratzt einen dann voll. Weil man dann auch den Letzten auch noch überzeugen will von dem, was man da macht. Wo man denkt, ja nee, irgendwann muss man aber für sich selbst lernen und akzeptieren, ey, ich kann nicht alle missionieren und davon überzeugen, dass das, was ich mache, dass es so super ist. Es muss für mich funktionieren, für die Leute, die es irgendwie toll finden, muss es auch funktionieren und ansonsten für niemanden, ne? Und man muss da echt auch sich als Künstler da auch in dem Moment, auch selbst wenn es persönlich ist, das muss man dann ziehen lassen, ne? Da bin ich noch nicht ganz so gut drin.
Muss man eigentlich, aber na gut, wie gesagt, es ehrt dich und das bringt einen ja auch irgendwo weiter, so sich erstmal mit sich selbst auseinanderzusetzen und dann auch mit Kritik auseinanderzusetzen. Man lernt ja durch all diese Dinge auch so ein bisschen, nicht zuletzt was über die Menschen. Aber weil du es gerade erwähnt hast, Abgeholt ist mein Lieblingssong auf der Platte.
Oh, ich mag den auch voll gern.
Der hat mich auch wirklich abgeholt. Und das ist ja auch, hat einen autobiografischen Hintergrund.
Absolut. Also ich bin als Songschreiber natürlich auch so ein Lonesome Rider. Ne? Ich ziehe mich sehr gerne, auch sehr schnell zurück, wenn ich Songs schreibe und auch sonst so, bin ich, habe ich ein gutes Alleingefühl. Also ich mag gerne auch alleine sein.
Ja.
Und da kommt man ganz oft auch an seine Grenzen, ne? Wenn man sich so abkapselt. Und ich habe das gemerkt, dass vor ein paar Jahren hatte ich eine Situation, wo ich mich sehr abgekapselt habe von meiner Außenwelt und auch so leicht depressive Züge bekommen habe und auch gar keine Lust mehr hatte, so in der realen Welt stattzufinden. Ich habe mich da mit Netflix und Büchern vergraben und zu Hause so eremitisch sozusagen abgekapselt. Und
nicht gut.
Nee, das war irgendwie auch eine komische Phase und wenig Menschen sind nur an mich rangekommen. Also ich habe, ist komisch, man wird dann auch so misstrauisch und so sehr eigenbrötlerisch und seltsam. Also ich würde es auch als seltsam bezeichnen.
Kannst du in der Rückschau noch sagen, wie das Ganze entstanden ist, ob es da was für Auslöser es dafür gab?
Ich glaube, so nach dem Zwischensekunden-Album, ich glaube, wenn man so eine Phase hat, in der man sehr viel getourt ist und sehr viel gearbeitet hat und kam dann so wie so ein Loch. Also dann gab es die Zeit, wo ich dann wieder da saß und es hieß, ey, neue Songs, neues Album und das hat mich totale Überwindung gekostet, das zu machen. Also so auch, ich habe ja auch immer so Versagensängste, dass ich irgendwie keine neuen Songs mehr schreiben kann, weil ich keine neuen Ideen mehr habe. Deswegen wahrscheinlich auch diese manische Idee des Umziehens und immer wieder neue Orte zu haben, wo man das herausfordert, dass irgendwas passiert. Das war zu dem Zeitpunkt ganz extrem. Und ich habe ja, wie gesagt, hier vorne am Alexanderplatz, wo wir jetzt gleich sein werden, da habe ich gewohnt und irgendwie war das auch eine ganz schön krasse, laute Zeit gewesen, so dass ich das Gefühl hatte, das war die logische Konsequenz, dass ich dafür so fast schon so ein bisschen einbreche. So von dieser ganzen Zeit des letzten Albums, also zwischen Sekundenalbums und Touren, dann hier wohnen, dann wieder vor der Aufgabe zu stehen, neue Musik zu machen, dann generell die Branche, das ganze Business, muss ich ehrlich sagen, ist für mich als Frau auch, ich finde auch immer dieses Feministische für mich als Frau, ich muss es leider sagen, weil ich finde schon, dass wir Frauen das in der Musikbranche teilweise schon viel schwerer haben als die Männer. Auch weil in vielen Positionen da auch, gerade in medialen Positionen wie Radio und da sitzen da viele männliche Redakteure, die Frauen einfach gar nicht so auf dem Schirm haben und wo man sich dann nochmal ganz anderweitig, also wo das auch so besetzt ist und so Stereotyp gedacht wird, was eine Frau denn sein müsste oder was sie machen müsste, damit das irgendwie erfolgreich sein müsste oder wie eine Musik von einer Frau klingen muss, die mein Alter hat oder das Aussehen hat und so. Und dagegen habe ich mich ja immer gewehrt und was ja auch selbstverständlich ist, weil ich mache das, was ich mache und es gibt für mich gibt es eh keine Schubladen oder Kästen, wo man irgendjemanden einordnet. Und ich habe mich aber dann auch immer so, es kam aber auch von mir selbst, so dass ich mich auch immer so so eingeordnet gefühlt habe von anderen Menschen. Und also, dass mich andere Leute so einordnen und
bin so ein bisschen panisch geworden. Was eigentlich in der Zeit, in der wir leben, unfassbar ist, dass man sich als Frau, die Musik macht, überhaupt von irgendwelchen Typen was diktieren lassen muss. Aber die sind halt immer noch so die Platzhirsche. Ne? Wir haben ja in dieser Staffel von Mietwagen, habe ich mich jetzt auch schon mit Leslie Clio und mit Jennifer Weist unterhalten. Ich habe vor kurzem auch erst Mine getroffen. Also alles formidable Kolleginnen von dir.
Ja, die sind alle großartig. Ich liebe die auch alle. Das sind Top-Künstlerinnen, auch alle unterschiedliche Stimmen, unterschiedliche Musikstile, so jeder macht irgendwie so voll sein Ding, jeder macht auch was komplett anderes. Ich finde es ja noch viel diverser, wenn ich ehrlich bin, als männliche Kollegen,
ja.
ohne das kleinreden zu wollen. Ich bin ja dafür, dass alle das machen können, was sie wollen und dass es generell da ja gar keinen Unterschied geben sollte, auch dieses ganze Feminismus-Ding. Man müsste ja nicht über Feminismus reden, wenn es nicht wirklich davon ein Problem, also damit ein Problem geben würde. Ich fände es ja schön, wenn es
Problem ist aber halt so ganz massiv nach wie vor. Ne?
Ja,
deswegen,
voll.
Ich finde, je mehr man darüber spricht, umso mehr rückt das auch so ins Bewusstsein der Betroffenen und überhaupt der Gesellschaft. Und ich habe auch mit allen immer über das Thema gesprochen. Und ich habe dann auch, ich glaube, 2017 war es, habe ich das so mitbekommen, dass du da auch nicht zum Echo gegangen bist. Aus Überzeugung auch.
Ja,
ne?
Na klar. Es war, die fanden total alle doof. Ich wurde dann auch das Jahr darauf nicht mehr eingeladen von meiner Plattenfirma.
Der Grund war, ich kann mich noch erinnern, dass in dem Jahr viele tolle Frauen tolle Platten gemacht haben, was man irgendwie so im Echo-Line-Up überhaupt nicht ablesen konnte.
Keiner durfte auftreten. Ich glaube, Beth Ditto war die Einzige. Und ich denke, ja, super international. Aber es gab ein Medley von den Jungs, ja, irgendwie so 6, 7 Deutsch-Pop-Künstler, ja, die dann nur Jungs. Und ich denke, ey, Leute, fällt euch irgendwas auf? So?
Ja.
Gibt's im Deutsch-Pop denn nur Männer?
Ja.
Und ey, wir alle, ich habe ja eine große, also wir haben so eine Art Gruppe mit Mädels, wo mehrere Künstlerinnen so drin sind in so einer Art WhatsApp-Chat, weil wir uns gegenseitig halt auch so ein bisschen supporten und immer so updaten, was so ist. Und wir haben echt gedacht, das kann doch nicht angehen, dass es nicht mal möglich ist. Warum gibt es denn kein Medley von den ganzen tollen Frauen, die ihre Platten rausgebracht haben? Und es war zu dem Zeitpunkt auch
so eine Idee, ne?
Gerade Joy hatte ihr Album rausgebracht, dann
Joy Delalani,
dann ich glaube Mina hatte sogar auch ein Album aktuell am Start. Ich hatte ein Album am Start. Ey, unfassbar viele. Lina Marley hatte eins am Start.
Es gab auf jeden Fall
eine Menge Künstlerinnen.
Ja, dass da überhaupt nichts passiert ist beim Echo. Gut, der hat sich ein Jahr später selbst abgeschafft, aber die Strukturen in der Musikbranche, die sind ja noch nicht wesentlich anders als noch vor 1, 2 Jahren. Da hat sich ja noch nicht so viel getan.
Irgendwie gar nicht und auch inhaltlich manchmal gar nicht so. Ich denke so, auch thematisch. Also es ist, man kriegt oftmals die gleichen Fragen gestellt und ich will das jetzt nicht so schwarz malen oder so, aber es ist, ich habe schon das Gefühl, dass mir als Frau schon andere Fragen gestellt werden als meinen Kollegen und das finde ich irgendwie so doof. Also
ich möchte auch so richtig noch so finsteres Zeug so.
Teilweise ja, ey, es gibt wirklich, es ist wirklich ein ganz schmaler Grat, sage ich. Ich will ja auch, das Problem ist, ich wäre ja genauso, ich würde ja genauso stigmatisieren, würde ich jetzt einen bestimmten Männertypus rausnehmen, der das und das sagt. Aber meine persönliche Erfahrung zeigt, dass es eine bestimmte Art von Mann ist, auch im bestimmten Alter, die manchmal so ganz komische, chauvinistische Ansätze noch haben, so in ihrem Denken. Und ich glaube, ich nehme denen das noch nicht mal krumm. Ich glaube, dass es auch so eine ganz krasse Erziehungssache ist und so, wie sie aufgewachsen sind und wie sie selber das auch nicht besser gelernt haben. Ich meine, es fängt ja schon an, wenn du irgendwie, und das wissen wir ja alle, wenn wir Kinder sind und du hast ein Zimmer, was rosa ist. Und meine Mama hat mich früher in Pink gekleidet und ich fand es gar nicht so geil. Also ich, es ist halt einfach so, dass du da schon von vornherein festgesetzt wird, okay, um das zu unterscheiden, das ist ein junges Mädchen. Und dann gab es auch diesen Versuch, da hat man doch irgendwie 10 Säuglinge einfach die Kleidung vertauscht, den Mädels blaue Kleidung gegeben, den Jungs irgendwie rosa Kleidung und dann haben die Eltern die genommen und die an die verschiedenen Spielzeuge gesetzt und dann ist natürlich extrem aufgefallen, wie stereotyp das ist, ne, dass alle, die in blau gekleidet waren, in Bauklötzen saßen und die in rosa gekleidet sind. Angeblichen Mädels waren dann mit den Puppen beschäftigt und dann denke ich mir, ja, das ist ja irgendwie auch ein bisschen schade, ne? Weil wer weiß, welches Potenzial jeder so für sich selber halt auch hat. Und man muss es halt, wie es halt ist, immer individuell betrachten. Wo liegt so die...
Ja, so und das ist dann auch irgendwie mal, dass es Gefühl. Halt total egal wird, ne?
Ja, eben,
dass sich
man da...
alle Menschen so verhalten.
Absolut. Ich meine, klar, man kann ja nicht wegreden. Unterschiede gibt's ja schon und rein physischer Natur, ne? Also ist halt so und... aber warum nicht sich gegenseitig bereichern da und das als eine Chance zu nehmen, sich gegenseitig so auch anzustecken und die Stärken von dem anderen irgendwie auch zu nehmen. Also ich finde gerade so in der Musiklandschaft sehe ich das immer, ich bin ja auch diese, ich weiß nicht, vielleicht kennst du es, Key Change, ich bin Botschafterin für Key Change, das ist eine Organisation, die setzt sich für die Frauenrechte in der Musikbranche ein.
Ah ja,
und,
stimmt.
Genau, und da geht es genau darum, dass man, es geht ja nicht immer so hier Frauen an die Macht und Frauen nach vorne, sondern es ist ja genau darum geht es gar nicht. Es geht eigentlich eher nur um Gleichheit und dass man sich gegenseitig bereichert und dass die Stärken jedes Einzelnen im Grunde genommen völlige Entfaltung haben und dass man genau nach diesen Stärken halt geht und die sind weder männlich noch weiblich. Also die haben einfach kein Geschlecht. Und
also bist du auch keine Freundin von der Quote, die so Festival-Line-Ups und Radio-Airplays und sowas regelt, wo dann anteilsmäßig gleich Männer und Frauen vertreten
sind? Doch, da bin ich total Fan von, weil ich bin immer dann Fan von, wenn es einen Missstand gibt. Wenn es jetzt diesen Missstand nicht geben würde und Frauen und Männer gleichwertig gespielt werden würden und auch auf Festivals gebucht werden würden, würde ich sagen, nee, Leute, müssen wir jetzt gar nicht drüber diskutieren. Aber es ist nun mal nicht so und ich empfinde nicht, dass die Frauen das schlechtere Line-Up wären. Im Gegenteil, ich finde, wir haben ganz großartige Künstlerinnen und ich fände es mega cool, wenn man einfach, ja, das bereichert doch ein Festival. Also wenn man das einfach ein bisschen mehr mischt und da einfach schaut, okay, was passt denn rein inhaltlich vielleicht zusammen und wie kann man das so gestalten? Da gibt es auch genügend Möglichkeiten.
Ja, das wäre ein Ansatz. Man muss ja irgendwie jetzt mal so aus dem Moosepot kommen und Dinge grundlegend ändern, weil sonst dauert es ja ewig noch. Kann ja nicht angehen. Wir sind jetzt am Alex.
Ja.
Wo hast du denn da gewohnt? Also wir stehen jetzt so, dass rechter Hand ist es dieses hohe Hotel.
Ich sag dir das jetzt gleich. Und zwar, wenn wir jetzt hier rechts abbiegen und einmal durch diesen Bahn, also unter dem Bahnübergang durchfahren und dann kurz an der Seite halten, kann ich dir genau das Haus seitlich zeigen, wo ich gewohnt habe. Dann musst du direkt nach links schauen auf den Platz. Da, wo der Turm steht, direkt links daneben. Also
du hast auf dem Fernsehturm geguckt?
Ich habe auf dem Fernsehturm wie ein großes UFO, also von unten hoch sozusagen. Also ich habe nur diesen breiten, großen Korpus gesehen. Und das ist eigentlich ein Haus, wo unten Geschäfte drin sind, aber oben sind Wohnungen drin. Und da habe ich dann original mal mich 3 Jahre lang da...
Aber 3 Jahre am Alex wohnen direkt ist krass, weil ich finde, dass
es war auch
dieser Ort hier so eine nicht nur unterschwellige Aggression ausstrahlt. Also ich kriege hier immer Zustände, wenn ich
am Alex bin. Ich bin danach depressiv geworden. Also ich habe dir ja gerade erzählt.
Kannst du mal sehen, ja.
Ich musste danach mich ganz schön retten. Es war auf jeden Fall eine krasse Zeit. Es war auch schön, aber auch irgendwie irre, hier zu sein. Ich habe auch sämtliche komischen...
Hier die Straße rein?
Nee, und zwar, du fährst noch hier durch, du kommst leider... Nur wenn du hier von da oben kommst und dann hier diese kleine Straße reinfährst.
Das ist
und wenn
direkt du jetzt, unterhalb vom
genau, Turm. Und wenn du jetzt dieses Haus da hinten da, das oben mit den Glasdingern, da oben habe ich gewohnt.
Da hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass da überhaupt jemand wohnt.
Sieht da wirklich, da gibt's wirklich Wohnungen aus. Und also ich habe da sämtliche Demonstrationen der AfD mitbekommen von irgendwelchen
komischen... Die war da immer am Montag?
Ey, das war echt crazy. Und dann aber auch Heiratsanträge, lustige Musikanten, dann ein Platz, der völlig zugeschneit war, wo man mitten in der Nacht runtergegangen ist und so einen Schneeengel da reingemacht hat, weil man es einfach nur konnte und gedacht hat, hey, ich wohne hier, es ist niemand da, es ist 3 Uhr nachts, der Alexanderplatz ist leer, ich jetzt da runter und mache irgendwas Komisches.
Also ich kann mir natürlich schon vorstellen, dass es trotz aller Anstrengungen auch ein einigermaßen inspirierender Ort ist, wenn man dann Songs schreibt.
Voll. Ja. Also es war ja auch eine gute Zeit, um dieses Album zu schreiben und ich habe auch eine Menge Songs über diesen Platz geschrieben und das ist Linie 7, Mensch unter Menschen, Straßenkind, da sind so viele Songs drauf, die halt auch so diesen Platz widerspiegeln und wo ich so die Beobachterin auch bin. Also wo ich den Blick natürlich immer so ein bisschen nach außen auch richte und das, was ich beobachte, und ich bin auch gerne die Beobachterin, ich mache das total gerne. Und ich finde es aber auch schön, dass der Ort, an dem ich jetzt bin, von mir was ganz anderes abverlangt hat. Also was, womit
Selbstbeobachtung,
bewiesen... Selbstbeobachtung. Genau, das, womit bewiesen wäre, dass Orte doch irgendwas mit mir machen, ne? Und irgendwie mich inspirativ so beeinflussen. Aber es muss auch anders gehen. Also ich glaube, das liegt auch in einem, also man kann es liegt auch in einem selber. Man muss es auch selber irgendwie herausfordern. Es darf nicht nur ein Ort machen.
Wir fahren jetzt hier vom Alex wieder zurück nach Charlottenburg, die Straße unter den Linden. Und hier ist natürlich gerade Mega-Alarm.
Ne? Ja, das ist eigentlich auch nicht, ich meine, schön, es sieht ja schön aus, aber so die der Straßenverkehr und die ganz vielen Menschen, das ist schon nicht immer schön.
Vor allen Dingen ist unter den Linden ist jetzt eine einzige Baustelle und es ist ein einziger Stau und es ist hässlich. Also sei froh, dass du nicht mehr hier wohnst.
Ja, ich bin auch ein bisschen froh, muss ich ehrlich sagen. Das war lange.
Ja, ist nicht schön.
Aber ist denn bei dir in Kreuzberg nicht auch crowdy? Also, dass du da denkst, so, boah, das ist einfach auch. Na, hier, so, ich hab die Hälfte des Albums dort produziert, da in Kreuzberg, in der Skalitzer Straße.
In der Skalitzer Straße, ja, da ist natürlich so das hier Gotti, das Alarm, und dann hast du ja nochmal am Schlesi hier Technostrich, alles da. Da ist natürlich Mordsbetrieb, aber ich habe das Glück, so ein bisschen ab vom Schuss in der Ecke zu wohnen, wo es nicht ganz so alarmig ist. Aber schon noch Kreuzberg, klar. Also man weiß schon, wo man ist, aber geht noch. Aber es ist auch ganz cool, weil also ich könnte jetzt nach Tiergarten oder Charlottenburg, könnte ich noch nicht ziehen, weil ich mag schon, dass ich vor die Tür gehe und dann kann ich mir einen von 10 Spätis aussuchen, der um 2 Uhr morgens noch rauf.
Das stimmt. Späti, das ist Späti-Alarm.
Ohne Späti wäre ich total aufgeschmissen, ganz ehrlich, weil ich es halt selten schaffe, zu den Geschäftszeiten einzukaufen.
Bist du auch so ein Nachtmensch? Also bist du jemand, der halt nachts lange wach bleibt und irgendwie es auch nicht hinbekommt, so vor 2-3 Uhr schlafen zu gehen?
Kann ich auch, genau. Ich bin auch am kreativsten nachts. Schreibst du auch viel nachts? Sonst?
Ja, fast nur. Das ist ja das Schlimme. Ich musste mir jetzt auch so mit Kopfhörern und Keyboard so vieles so, musste ich viel arbeiten, weil einfach um diese Uhrzeit, du kannst halt in einem Altbau, wenn du im Altbau wohnst, und das tue ich gerade, kannst halt einfach nicht mehr um 2-3 Uhr nachts ins Klavier dich hängen und da die Tasten reinhauen. Und deswegen, ich krieg's auch nicht hin. Und selbst wenn ich früh schlafen gehen würde, wie ich das jetzt mache, manchmal, wenn ich auf Promo bin, muss ich ja, weil ich früh aufstehen muss. Selbst dann, wenn ich morgens früh aufstehe und ich genügend geschlafen bin, bin ich nicht zu gebrauchen. Man kann mit mir nichts machen. Also ich funktioniere schon, aber das ist das eine. Ich die Betonung auf funktionieren. Aha. Ich bin auch sehr froh, dass wir uns heute erst nachmittags getroffen haben.
Ja, ja, vorher geht auch gar nicht. Also das bringt auch nichts, dann sitzen wir hier wortlos im Auto, weil ich bin ja dann auch nicht so wirklich gesprächig. So vor 10 ist ganz schwierig. Danach geht's so langsam nachmittags.
Wann stehst du auf um 10, ja? Oder früher? Ja.
10 in der Regel, ja.
Ja, ich auch 10. 10, halb 11 manchmal sogar. Das klingt auch immer so doof. Die Leute finden das manchmal ganz, ganz blöde, wenn man erzählt, dass man dann aufsteht, aber sie wissen ja nicht, wie lange man wach ist, ne? Also sie denken ja, man ist ein Langschläfer. Ich bin aber gar nicht so der Langschläfer.
Nö, also die wache Zeit des Tages, die verschiebt sich dann halt einfach.
Ja, eben. Einfach, man ist, also, ja genau.
Eigentlich müsste ich noch länger schlafen, bis 12, damit ich so auf meine 8 bis 10 Stunden komme.
Also bist du noch länger wach als 2-3 Uhr?
Manchmal ja. Also gerade so, hast du ja auch eine Weile gemacht. Du warst ja auch DJ, ne?
Ja, oh Gott, das war richtig hart. Wann war das? Ey, da war ich 17. So bis 19, 20 habe ich das schon gemacht.
Was für Musik?
House, Deep House, French House, Vocal House, Ambient.
Ach, lustig.
Ja, viele Deepish Mode Remixe.
Kann man und immer Bootlegs.
Genau. Ich habe viel so French-Hausige Sachen, die so samplig waren, aufgelegt. Auch noch mit 2 12-10ern, die ich immer noch habe, und einer Plattensammlung, die ich auch immer noch habe.
Wann hast du das letzte Mal aufgelegt? Spaßeshalber?
Vor 2 Monaten. Für mich selbst. Also weil ich würde ja super gern für Freunde auflegen, aber es hat keiner mehr 12-10er zu Hause. Die haben ja alle nur noch irgendwelche Anlagen, wo du MP3s abfeuern kannst.
Ich habe welche.
Hast du welche? Nee, komm vorbei, mach das. Bring die ganzen alten Sachen mit.
Wir spielen uns gegenseitig so unsere Sets von, also jeder Vinyl-Set.
Finde ich gut, bin ich dabei.
Ja, ich mache das ja immer noch. Also ich habe ja so 98 habe ich angefangen mit Auflegen, und das mache ich ja immer noch und produziere auch, und deswegen treibe ich mich auch immer noch am Wochenende eigentlich immer in Clubs rum. Entweder ich spiele selber oder irgendwelche Freunde spielen und man schaut dann vorbei. Und deswegen, klar, es gibt 2 Tage in der Woche, da bin ich deutlich länger als 2 Uhr morgens wach.
Ach krass, und kommst du aus der Richtung von House, Ambient, oder was ist so das, was du auflegst?
Ich habe angefangen Ende der 90er so mit so Minimal Techno.
Ah, oh, das ist super, das habe ich auch ein bisschen gemacht, ja.
Und mittlerweile, also so meine eigenen Sachen, meine Produktionen kommen bei Katermucke raus. Jetzt ist es halt so bisschen deeperer, verspulterer, melodiöserer Sound. Aber so auf 120, 121 schön zum Arschwackeln.
Das ist super.
Das ist
nicht
so
zu schnell, das ist wichtig.
Nee, komme ich nicht mehr mit. Bin ich auch zu alt für.
Ach, voll gut. Ja, ich, also manchmal.
Aber gehst du denn noch aus in Berlin?
Ach, hin und wieder schon. Also so manchmal packt es mich dann schon. Also vor allem gerade.
Du bist ja auch noch voll jung, ne? Also du bist ja.
Wir sind beide noch jung.
Ja, ich bitte aber dich. Du bist noch mal ein ganzes Stück jünger als ich.
Ich finde halt, also mich packt es halt, weil ich Bock auf Musik habe, ne? Weil ich Lust habe, so in den Club zu gehen und gute Musik zu hören und so. Manchmal schon, ja. Manchmal habe ich richtig Bock, dann auch nochmal so Clubmusik zu hören. Und auch gerade so Minimal oder sowas mag ich schon ganz gern hin und wieder. Obwohl ich schon immer auch das Melodiösere so mich da zu Hause fühle. Oder auch, viele haben ja auch, meine Kollegen haben früher Drum Bass aufgelegt. Das fand ich auch immer total geil. Nur das war, da war ich nicht so gut drin. Das war schon ein bisschen tricky aufzulegen.
Ja, oder auch dann zu tanzen. Das war voll. Ja so fast wie Zirkeltraining. So Mitte der 90er war ich so auf Drum Bass Partys. Ich war fix und fertig nach einer Stunde.
Voll. Aber es war voll geil, oder? Ja, dann einmal so einen Abend gehabt mit Drum Bass und dann warst du völlig am Start.
Ja.
Hättest du Tour spielen können danach. So super Fitnessprogramm.
Das war wirklich mein einziger Sport, den ich damals auch gemacht habe.
Bei mir war das aber auch
vollkommen ausreichend.
Ausrasten.
Ja.
Ja, aber ey, das ist doch voll gut. Also ich fand, das ist auch eine gute Zeit zum Auflegen. Ich habe auch Ende der 90er Jahre aufgelegt, also damit angefangen. Und ich fand, da gab es halt auch wirklich viele gute Sachen. Es klingt so, als wäre man so großmuttermäßig, so früher und hier und Ende der 90er Jahren und die Clubszene, aber es war schon eine geile Szene zu der Zeit, ne?
Ja.
Es war immer noch so ein bisschen undergroundig, wurde dann zu dem Zeitpunkt ja kommerziell, ne? Weil das auch so angesagt war zu dem Zeitpunkt auch Clubmusik und so, das war ja auch, kam so Daft Punk hoch und solche Sachen, die ganzen Franzosen und,
aber dann, war alles cooles Zeug,
also ja, voll. So. Und Chemical Brothers und alles, was es da gab, ne? So, das war schon eine super, super spannende Clubszeit irgendwie mit super, super guter Musik.
Absolut. Weil wir gerade vorher über Alltagsbeobachtungen gesprochen haben, die ja oft auch deinen Songs zugrunde liegen. Was sind denn so die absurdesten Alltagsbeobachtungen, die du in Berlin gemacht hast, die es eventuell nicht in den Song geschafft haben? Kannst du dich noch so an eine erinnern, so ein Highlight, wo du dir gedacht hast, das kann nicht wahr sein, selbst für Berlin?
Naja, weiß gar nicht, ob es so kurios ist für Berlin, aber der Alexanderplatz ist ja total bekannt dafür, der Aufreißerplatz zu sein. Also für Leute, die so, es gibt so einen Begriff, ich hoffe, ich komme drauf, wenn Männer gezielt Frauen...
So Pickup.
Pickup-Artists. Pickup-Artists, also, genau. Ja. Und der Alexanderplatz ist bekannt dafür, ein Platz für Pickup-Artists zu sein.
Echt? Ich höre zum ersten Mal. Ich bin auch nicht in der Szene, aber die gehen da hin.
Ja, nein. Wirklich. Und die sind halt im ganzen U-Bahn-Netz unten unterwegs und da kommen halt viele Ladies entgegen und die sie dann ansprechen und wo sie dann trainieren und üben. Also die sind halt viele diese Pickup-Artists, die so Seminare geben für ihre Jungs, die sie dann unter den Fittichen haben, die sie dann raussenden. Ja, du musst jetzt die Frau ansprechen da vorne. Und du glaubst gar nicht, wie viele Szenen es gab, wo mich solche Pickup-Artists angesprochen haben. Und ich das unfassbar mir den Joke draus gemacht habe, das Spiel super mitgespielt habe, aber so wirklich lustig. Also die kommen ja dann an und haben so eine relativ bescheidene Masche, dich irgendwie anzusprechen und nehmen sofort Körperkontakt auf und fassen dich an den Arm an und so und hey, wie heißt schon, du bist wunderschön und also so wirklich so übertrieben, man sagt, ey, das ist aber komisch, so seit Jahren macht das keiner und jetzt kommen irgendwie gleich zwei, drei Leute.
Das ist eine schräge Szene.
Also super schräg und dann muss man halt, wenn man das durchschaut, hat man natürlich die Gelegenheit, das auch mitzuspielen und sagen, echt, oh krass, ey du, ich finde dich auch toll, wollen wir gleich auf mein Zimmer? Oder irgendwas, was so völligst absurd ist, so dass die völligst, also die denken, oh Gott, echt, oh, krass, ja okay, Und dann muss man es natürlich relativ schnell wieder auflösen und sagen, hey du, ich habe gerade deinen Teacher da vorne gesehen, deinen Lehrer, der dir beibringt, wie du Frauen anmachst. Ich glaube, das kannst du irgendwie auch so ganz gut. Versuch's doch einfach mal mit Ehrlichkeit und mit Natürlichkeit, weil das ist irgendwie echt, echt finster. Also als Frau so angesprochen zu werden.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Und da gab es halt doch so viele Szenen, die ich auch beobachtet habe. Wenn ich da saß, irgendwie gibt es ja so ein paar Kaffees drumherum, ich nenne jetzt keine Namen, dann sitzt man dann draußen und beobachtet manchmal so, wie die Jungs da über den Platz laufen und irgendwelche Frauen ansprechen. Da ging es los über Backpfeife von Frauen, die sich total geschmeichelt gefühlt haben, über Frauen, die einfach ignoranterweise weitergelaufen sind, was ja auch gut ist in dem Moment. Und darüber hätte man locker auch einen Song machen können, über diese Szenen dieser Leute, die Frauen aufreißen. Man hätte auch locker einen Song über diese ganzen komischen politischen Demonstrationen dort machen können, die dort stattgefunden haben.
Teilweise mit 5 Leuten.
Ne? Ey, ich sage es dir.
Bisschen mehr, aber 10.
Und wirklich schrägen Plakaten, die sie geschrieben hat, grammatikalisch total unterirdisch, so wo du denkst.
Egal.
So, so sie sind, also so wirklich üble rechte Leute auf dem Platz mit Plakaten, wo du denkst, sind die wirklich aus Deutschland? Das ist echt ganz crazy.
Es ist ein verbreitetes Phänomen in
der Szene. Es ist wirklich, also ich habe mich echt auch, also teilweise wirklich sehr amüsiert darüber. Und wo ich natürlich nie einen Song drüber schreiben würde, weil ich das generell voll daneben finde, überhaupt da zu demonstrieren, dann auf dem Platz, wo Leute wohnen und so. Ich hätte am liebsten mal Tomaten aus dem Fenster geworfen, das habe ich nicht gemacht. Aber
denke ich mir auch immer, für so einen Zweck bräuchte man immer wirklich? So eine Batterie, faule Eier und Tomaten.
Oder so wenn, einfach mal so.
So, die Rechten trauen sich ja Gott sei Dank nicht nach Kreuzberg.
Das stimmt.
Ja, weil sie wissen, was da los ist. Aber für einen Alex, wenn man da wohnt, einfach mal auf dem Fensterbrett irgendwas Stinkendes liegen haben.
Einfach nur, genau, einfach mal so tschack, so nebenseitig raus.
Ich hatte eigentlich in den, wie lange wohne ich hier, über 15 Jahren, die ich in Berlin wohne, da hatte ich natürlich auch viele skurrile Begegnungen, aber eine ist mir so richtig im Kopf haften geblieben. Da habe ich mir gedacht, so, das ist selbst für Berlin eine Ansage. Da bin ich an einem Montagmorgen für meine Zeit sehr früh um 9 Uhr morgens bin ich am Ufer entlang gefahren, da Skalitzer Straße und dann weiter Richtung Mitte. Und da war dann an der Ampelecke Mehringdamm auf dem Bürgersteig eine nackte Transfrau, 2 Meter groß ungefähr, die in einem Einkaufswagen ihre Klamotten und einen kleinen Typen, der gefesselt war, rumgeschoben hat.
Auch ganz gut.
9 Uhr morgens auf dem Montag in Berlin-Kreuzberg. Und da habe ich mir gedacht, so okay, ich habe viel hier gesehen, aber das war dann nochmal so ein außergewöhnliches Szenario. Und da habe ich auch gemerkt, dass selbst die Berliner, die an der roten Ampel standen, haben da mal hingeguckt. Und da muss viel passieren, dass ein Berliner einfach mal guckt, so von wegen, was selten, ist denn hier gerade los?
Sehr, sehr selten. Da muss eigentlich ganz viel passieren. Das finde ich auch nicht schlecht. Also das habe ich auch noch nicht erlebt.
Das war eine Ansage.
2 Meter.
Ja, war nicht zu übersehen und war nackt und hat ihre Klamotten und einen Typen spazieren gefahren. Die kam natürlich Montagmorgen wahrscheinlich aus irgendeinem Club, aber trotzdem.
Du wahrscheinlich auch, oder?
Ausnahmsweise mal nicht. Nee, dann doch nicht. Also Tiergarten, der Bezirk, wo dein Album A, wir haben noch gar nicht gesagt, wie es heißt, A.
Das heißt A,
ja,
genau.
Entstanden ist. Der Titel, den du schon ganz oft erklären musstest wahrscheinlich.
Ich habe ihn wirklich schon ein paar Mal jetzt erklärt, aber eigentlich macht es auch Spaß.
Er kommt nicht von deinem Namen, hat nichts mit Alexa erstmal.
Nee, er hat nichts mit meinem Namen zu tun. Also ich mache immer so eine Bestandsaufnahme vor jedem Album an Wörtern, so Attributen, von denen ich denke, dass sie zu diesem Album, also für dieses Album stehen und das Album auch beschreiben. Und meistens sind die Wörter, die man sammelt oder Begriffe, die man sammelt, ergeben dann irgendwann auch den Albumnamen. Und so war es bei Zwischen den Sekunden und Gold von Morgen auch, dass man relativ schnell irgendwie auf den Albumnamen gekommen ist. Diesmal war es so, dass ich relativ viele Wörter gesammelt habe, die vorzugsweise mit A anfingen, durch Zufall auch. Eine Menge der Songs auf dem Album fangen mit A an, wie Atari T-Shirt, Abgeholt, ja. Abschiedslied. Aber auch eine Menge von den Begriffen. Ich habe halt einfach gesammelt. So, es fing an mit Album, Aufnahme, Angst, Anders, Autsch. Also all die Sachen, wo ich gedacht habe, okay, die betreffen mich und das Album, so wie es ist, weil es ja auch ein persönliches Album ist. Und dann war es irgendwie naheliegend, okay, das beschreibt es ganz gut. Ich nenne es einfach A, weil es ist jetzt so gekommen, dass es so ist. Und irgendwie ist auch schön, dass man so einen kurzen Titel hat, um es so lang zu erklären.
Das stimmt. Eigentlich total unökonomisch. Aber hey, also es ist auf jeden Fall eine schlüssige, gute Geschichte dazu. Weil du es gerade erwähnt hast, auch ein Song mit A ist Atari T-Shirt. Und damit kommen wir fast nahtlos zu der Playlist, zu der sehr liebevoll ausgewählten, die du uns zukommen lassen hast und die man jetzt bei Spotify hören kann. Und bei Atari T-Shirt, da tauchen ja im Text auch so ein paar Referenzen auf. Also von Kurt Cobain ist die Rede, ja, genau. Von Bowie und Prince-Postern, die bei euch im Proberaum hingen, von Depeche Mode, also ein Songtitel wird zitiert und ein Pink Floyd-Songtitel wird zitiert. Das ist Erinnerungen aus einer Zeit, als du angefangen hast, Musik zu machen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich war, es war sozusagen unsere erste eigene Band. Wir haben uns ziemlich unbesiegbar gefühlt, haben gedacht, wir müssen die Lücke zu Kurt Cobain schließen.
Wir haben viele gedacht ausfüllen. Damals, ne?
Genau, ey, es ist total irre. So als junger Mensch total idealistisch, ey, wir müssen jetzt in seinem Namen weitermachen. Nee, aber es war schon so ein bisschen, dass man dieses Gefühl der Unbezwingbarkeit, der Unbesiegbarkeit, so dass man, man macht was zum ersten Mal. Ich war auch zum ersten Mal richtig krass verknallt. Und derjenige hatte immer ein Atari-Shirt an. Und dieses Shirt durfte ich tragen, auch behalten, drin schlafen. Und ich habe es auch immer noch, ist total zerschlissen. Ich habe mir natürlich jetzt auch noch weitere gekauft, weil ich es mag.
Aber hast du das in dem Video an? Ist es das Original noch?
Das ist das Original, genau. Und es gibt's aber auch noch mal als ein, also dieses T-Shirt gibt's tatsächlich auch noch mal. Man konnte es auch noch mal so kaufen,
ja.
Weil dieses Motiv und auch mit der Farbe so beliebt war, dass es jetzt irgendwie auch wieder hochgekommen ist. Aber als ich den Song geschrieben habe, gab's dieses Shirt gerade gar nicht. Es scheint wohl gerade in Mode zu sein. H&M hat sogar eine Atari-Pulli gemacht und ich konnte es kaum fassen.
NASA, Atari, da merkt man kann, wieder so diese 80er-Dinger.
Ich kann das kaum glauben, weil ich habe plötzlich Fotos bekommen von Freunden von mir, die haben gesagt, ey, guck mal, hier gibt's tatsächlich auch ein Atari-Pulli oder ein Atari-Shirt zu kaufen. Ich so, das ist völligst irre, weil so, das war überhaupt nicht in meinem Kopf, irgendwas zu machen, was vielleicht zeitgeistig sein könnte, weil ich mache immer so das, was ich gerade so im Moment so für mich spüre und ich habe ja tatsächlich dieses Shirt auch gehabt und habe es immer noch und es ist auch, die ganzen Seiten sind aufgerissen, die musste ich immer, meine Freundin hat das zugenäht, weil ich total zwei linke Hände für sowas habe und ja, und jetzt habe ich mir natürlich dadurch, dass es das jetzt wieder gibt, auch noch ein paar gekauft. Das war ganz praktisch, dass das jetzt gerade auch das Mode, so ein Modetool geworden ist, aber die Geschichte stimmt. Ich war verliebt, ich habe zum ersten Mal geile Musik gehört. Also so war die Zeit, wo man sich auch mit Musik mehr beschäftigt hat. Und, und weiß ja, wie es ist, das erste Mal Dinge zu tun, ist immer das Besonderste und das Spannendste und Aufregendste. Und es wird auch immer, glaube ich, so einen besonderen Stellenwert haben für einen selber.
Ja.
Also und wenn ich mich da auch da zurückerinnere, also wenn ich dieses Shirt habe, dann gibt auch, ist manchmal das wie so ein Duft noch, den man manchmal riecht, so ein Geruch. Meine Nase hat und denkt, ah, ich glaube, oh krass, ich erinnere mich voll an die Zeit. Und so ist es bei mir auch. Und der Song ist für mich auch so ein Reminder an die Zeit. Also
von Prince warst du Fan?
Unfassbarer, ja. Also ich finde den so als Gesamtkunstwerk ganz großartig. Also in seiner Gesamtheit, was er konnte. Sowohl, dass er ein großartiger Songwriter war, als auch Komponist. Musiker, unfassbarer Gitarrist, wie der Gitarre gespielt hat, das ist ja abartig.
Und dabei getanzt.
Der war total unterschätzt auch als Gitarrist. Das stimmt, war eine totale Oberliga und natürlich auch Sänger, Tänzer, alles, er konnte alles. Und ich fand sogar seine B-Sides, also die ganzen B-Seiten, die er gemacht hat, noch viel, viel krasser als
da waren
das,
richtige
was. Ey, so Sometimes It Snows in April oder sowas, da gibt es so Songs, die brechen das Herz.
Ja.
Obwohl ich natürlich auch die Smasher toll fand wie Kiss oder Little Red Corvette und so. Es gibt ja so unfassbar viele Prince-Songs, die abgehen und toll sind. Oder auch Raspberry Beret oder so. Ne? Ich liebe diese ganzen Songs. Und ich finde, der hat auch einen diversen Katalog an Musik erschaffen. Also so unterschiedlich und divers. Das würde man... Ich weiß gar nicht, ob man einem Künstler heute noch das so zugesteht, so divers zu sein. Also viele sind so verankert in so einem Genre und ich finde es so toll, wenn jemand so dieses Genre-Ding sprengt. Und ich finde, er war einer, der wirklich, der hat ja Popmusik gemacht, aber der hat das wirklich auch genutzt.
Ja.
Also er hat wirklich alles das gemacht, was er machen wollte. Ohne Regeln. Also es gab keine Regeln für den. Das fand ich mega gut und sehr inspirierend.
Wenn wir jetzt über deine Musik reden, dann ist im Zusammenhang damit immer, liest man immer von Erwachsenen-Pop die Rede. Das ist ein Wort, das ich total komisch finde, wenn ich ehrlich bin.
Ich auch, weil ich das gar nicht verstehe. Also ich verstehe Erwachsenen-Pop.
Was ist Erwachsenen-Pop? ist das jetzt auf die textlichen Inhalte bezogen oder auf die musikalische Darbietung oder für die Zielgruppe? Und was meint dieses Erwachsenen-Pop? Und was ist denn der Unterschied zu den anderen Leuten, die deutschen Pop machen, wie Giesinger, Forster, tralala?
Vor allen Dingen, ab wann, frage ich mich. Ab wann ist es Erwachsenen-Pop? Ab wann ist man erwachsen und hört Erwachsenen-Pop? Ich find's auch befremdlich, muss ich ehrlich sagen, weil ich nichts einordne und ich auch dem keinen Namen geben. Ich finde sowieso, Pop ist natürlich ein Oberbegriff von dem, was ich mache, aber
da bin ich dabei. Bis Pop bin ich dabei.
Ja, genau. Aber ich erwachsen, das schließt sich mir auch nicht. Vor allen Dingen, ich wüsste jetzt nicht.
Es scheint sich ja so richtig so als so ein Untergenre etabliert zu haben, oder? Erwachsenenpop. Wer ist denn da noch dabei außer dir, wenn man jetzt mal.
Das ist die Frage, das müsstest du mir jetzt beantworten. Ich kann es dir gar nicht sagen. Also.
Bis wann ist man Pop und ab wann wird man Erwachsenenpop? Ich kann es dir auch nicht sagen, weil ich habe wirklich in dem Zusammenhang mit dir, glaube ich, dieses Wort, also in der Häufigkeit zumindest. Kann mir das sonst nicht unter.
Ich auch nicht. Vor allen Dingen finde ich es lustig, wenn Mark Forster viel älter ist als ich und der macht dann keinen Erwachsenenpop. Also ich.
Nee, der macht dann Kinderpop.
Ich weiß nicht. Ich finde dieses ganze Erwachsen, nicht Erwachsen, sonst wie, dass man dem nochmal eine Untersequenz geben will und es nochmal unter einordnen will. Ich finde, Pop als Begriff sagt eigentlich schon alles und das finde ich auch gut, weil ich nämlich auch frei sein will mit dem, was ich mache. Meine Alben, die ich jetzt gemacht habe, finde ich auch sehr unterschiedlich und deswegen, wenn jemand schreibt von wegen jetzt klingt sie anders und so, dann sehe ich das eher als ein Kompliment, weil ich das ausnutze, dass ich das machen kann, wie ich es mache. Im Pop darf ich das einfach und ich möchte mich da auch gar nicht einordnen lassen und das werde ich auch gar nicht. Also ich, wenn jetzt zu mir jemand sagt, Erwachsenenpop, das ignoriere ich ganz nett.
Ja eben, weil wenn Pop 1 auszeichnet, ist dann der Umstand, dass man eben alles darf und dann will man doch nicht irgendwie sagen, gesagt bekommen, so, du machst aber Erwachsenenpop. Leute unter 30 dürfen das gar nicht hören. Oder was immer da auch damit gemeint ist.
Ja, aber das ist immer nur die Frage, ne? Ab wann ist man erwachsen und ab wann ist etwas Erwachsenenpop? Ich habe es auch noch nicht so verstanden.
Ich meine, du bist Jahrgang 79.
Ja.
Und also mega jung und jetzt die Frage trotzdem ist. Wie vorher haben wir über Frauen in der Branche gesprochen. Also du kriegst oft das Gespür, also das Gefühl vermittelt, dass du eine Frau bist in der Branche. Kriegst du auch vermittelt, dass du Jahrgang 79 bist? Kommen dir Leute schon blöd und sagen so, für Pop, du machst jetzt Erwachsenenpop? Ist Alter ein Thema?
Ne, da ich ja jetzt Erwachsenenpop mache, ist Alter
Den kannst Problem. Du noch machen, bis du 100 bist, meinst du? Ohne dass dir jemand Glück
wahrscheinlich. Jetzt habe ich endlich mein Genre gefunden, was ich bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag machen kann. Nee, aber zum Glück, ich glaube, das hat sich bis jetzt noch keiner getraut. Wahrscheinlich würden das eher Leute schreiben, weil sie einen nicht das direkt ansprechen würden oder sowas. Aber ich glaube sowieso, dass alle Leute, die Musik machen oder damit zu tun haben, das wirklich auch gar nicht so einordnen. Ich glaube, Leute versuchen das immer, um den Leuten das begrifflich zu machen, Musik begreiflich zu machen oder irgendwie ich sage immer, den Haptikfaktor da reinzubringen, so dass man sagt, ah, das ist blau, grün, sonst was. Was ich schade finde, weil ich finde es zum Beispiel auch ganz schlimm, wahrscheinlich kennst du das, in ganz vielen Interviews oder so wirst du gefragt, sag mal was über den Song oder beschreib mal den Song oder man muss eine Ansage machen, bevor man einen Song spielt, so von wegen, ey, jetzt spielst du gleich Atari T-Shirt und jetzt sagst du mal vorher, worum es da geht und dann spielst du den Song.
Ja.
Und dann sage ich immer, so ein bisschen wie Eulen nach Athen tragen. So, warum sagt man denn, worum es dann direkt konkreter geht und wenn man gleich den Song danach spielt und versucht, den Leuten erst gar nicht die Chance zu geben, genau ihre eigene Fantasie und ihre eigene Vorstellungskraft da irgendwie
Wozu die Musik ja auch so da ist.
Ne? Ja, das ist doch total toll. Wie oft ich von Menschen angesprochen werde, auch in manchen Songs, da geht es um Held, um einen Soldaten oder sowas. Ich so, nein, geht es nicht. Aber ich sag dann immer, ich find's voll schön, dass du für dich deine Assoziation gefunden hast oder deinen bestimmten Gedanken zu dem Song, der dich berührt oder dich bewegt und warum du den Song gerne magst. Das ist doch das, was Musik machen soll. Genau das frei zu machen und jeder soll sein eigenes Gefühl dazu entwickeln, seine eigenen Gedanken, was auch immer. Und vorwegnehmen möchte ich da gar nichts. Ja. Natürlich erzähle ich gerne über meine Songs und ich mache das immer ganz gern unabhängig von dem, dass man es hört, weil man dadurch die Chance bekommen hat, dass jemand, der es nur hören will, auch nur hören kann und nicht gleichzeitig irgendwie hier. Jetzt sage ich was und jetzt kommt der Song. Und deine Frage war, ob ich öfter mal angesprochen wird wegen meinem Jahrgang. Ja. Bisher noch nicht, nur dass mein Jahrgang ein sehr guter ist. Ich bin immer noch aus den 70er Jahren, ey, ist nicht so schlecht.
Ja, sehr gut. Mein Auto ist Jahrgang 1979.
Oh, was hast du für ein Auto?
Ja, ein Oldtimer, das Auto, das ich mein Leben lang haben wollte und das ich mir dann nach 10, 15 Jahren Sparen endlich leisten konnte.
Okay, dann ist es ein teurer Oldtimer sozusagen.
Der war gar nicht teuer. Also es ist ein Porsche 911 SC.
Okay, ich weiß, welches Auto das ist. Das ist ziemlich das, was jeder irgendwie haben möchte.
Das klassische Porsche G-Modell. Und ich habe mir den damals gekauft für 12.000 Euro. Zu einer Zeit, also vor fast 20 Jahren, als die noch nicht so absurd teuer waren. Und mittlerweile ist er, was weiß ich, doppelte oder dreifache wert. Aber das ist auch für mich auch eine ästhetische Frage, so weil ich nicht finde, dass Autos, die nach 1985 gebaut wurden, irgendwie noch so richtig schön sind.
Du hast total recht. Es sind alles. Ich mag ja auch noch diese ganzen kastigen Modelle, die so ein bisschen eckig und kantig sind.
Ein bisschen Charakter, ne?
Ja, voll. Und jetzt sind die alle so smooth und rund und man kann sie auch gar nicht mehr so unterscheiden. Also ich könnte die neuen Autos gar nicht mehr voneinander so auseinanderhalten. Also welches Auto ist.
Ist schon komfortabel und so mit diesen ganzen Assistenzsystemen und tralala und natürlich auch deutlich wirtschaftlicher. Deswegen, ich meine, ich fahre ja auch kaum mit dem Porsche, weil der Motor ist halt auch 40 Jahre alt, ne? Und der ist halt nicht ganz so umweltfreundlich wie die neuen Motoren.
Schön laut vor allen Dingen, glaube ich. Ne?
Laut ist er auf jeden Fall auch, ja. Und braucht halt natürlich, es ist kein 3-Liter-Auto. Deswegen, das ist aber halt eher so zum Angucken in der Garage und einfach mal zärtlich versonnen übers Blech streicheln. Ja.
Ach, schön. Das muss aber auch sein. Wie so eine Art Glücksbringer braucht man für sich. So wie so ein, ja, so ein, etwas, wo man sagt, ach, es ist egal, ich brauche es einfach nur zum Anschauen. So, das ist die Schönheit. Man braucht manchmal Schönheit.
Ja, Luxus brauche ich überhaupt nicht im Leben. Aber schöne Dinge.
Oder so ein paar schöne Dinge.
Ein paar schöne Dinge. Ist Reisen für dich ein schönes Ding grundsätzlich?
Super schön. Eigentlich mit das Schönste.
Lieblingsreiseziel?
Da ich da jetzt schon ziemlich oft war, würde ich sagen Lissabon.
Ach, Lissabon. Wirklich eine der schönsten Städte in Europa.
Ich finde es super schön. Ja. Und ich entdecke da manchmal auch immer wieder so andere Seiten, weil dadurch, dass man da nicht lebt und so, hat man immer, und da kommt man öfter wieder hin, geht man dann auch, entdeckt man die Stadt dann auch von der anderen Seite und schaut sich alles nochmal anders an. Und das ist auch von der, du sagst ja auch, Melancholie hat irgendwie einen besonderen Stellenwert. Du bist ja auch eher der Moll-Typ und ich finde auch, die Stadt hat.
Ich meine, da bist du natürlich in Portugal goldrichtig mit Fado
und alles, ja, ja, voll. Aber auch die Stadt, die ist so. Die hat was melancholisch Schönes. Auch mit dieser Brücke, die ja gleich von dem gleichen Bauer wie dieses San Francisco Bridge ist. Ja. Ne? Wo du gleich das Gefühl hast, hier geht's raus in die weite Welt. So dieser Hafen, der in die Endlosigkeit geht.
Ja,
und
viele losgefahren, ne? Um zu entdecken.
Das stimmt. Und ich finde aber auch die Stadt und die Menschen an sich, die haben was sehr Melancholisches, aber was, es gibt sogar, glaube ich, ein Wort in, auf Portugiesisch, was das zusammenfasst, nämlich Melancholie und Sehnsucht. Die haben ein eigenes Wort dafür. Es gibt ja jede Sprache, ich glaube, in Deutschland gibt es nur das Wort Schadenfreude, was es in Deutschland gibt. Das passt ja, auch stimmt. Irgendwie. Ja. Und in Portugal ist es das Wort, also haben die ein Wort für, ich weiß es leider nicht, für Melancholie und Sehnsucht.
Ah, das passt total.
Und das ist so, dieses zu vereinen in einem Wort, das trifft genau dieses Land und diese Menschen und diese, aber es ist etwas total Schönes. Ich glaube, viele verbinden Melancholie oder Sehnsucht mit etwas, was auch eine Schwere hat, aber für die ist das angenehm schwer. Für die ist das Lebensphilosophie und Lebenskultur. Also die brauchen auch dieses sich sehnen und so. Das ist deren, das ist, so entsteht auch deren Musik, so aus einer, ja, aus einem sich in die Ferne sehen oder zu jemand anderen hinsehen. Und
ja, sehr sympathisch, auf jeden Fall. Könntest du dir wohnen, dass dann, könntest du dir vorstellen, da zu wohnen dann in Lissabon?
Auf alle Fälle, die Pläne gehen ja auch schon dahin.
Ach, das wäre dann so die Auslandidee.
Das war die Auslandidee.
In deinem Mietnomadentum.
Beim Mietnomade. ja, ich liebäugle sehr damit. Was mir ein bisschen im Weg steht, ist natürlich Familie und Freunde. Ich kann die alle nicht mitnehmen. Das ist so ein bisschen traurig.
Also Familie ist noch größtenteils in Wiesbaden?
Die wohnt mittlerweile in Freiburg. Meine Mama hat ja neu geheiratet.
Ja.
Und in Freiburg, mein Bruder wohnt in Frankfurt. Frankfurt, sag ich mal. Frankfurt. Und ja, und meine Oma ist jetzt kürzlich verstorben. Die ist ganz alt geworden, 98. Und ja, und meine ganzen Freunde und all die Menschen, die mir auch sehr viel bedeuten, wohnen jetzt hier in Berlin. Und deswegen, glaube ich, wird es nicht einfach, sowas so übers Knie zu brechen und so schnell zu entscheiden. Ich glaube, da muss ich mir doch noch ein bisschen Zeit zu lassen, zu überlegen, wie ich das mache. Vielleicht wird es auch nur so eine temporäre Sache, dass man sagt, man geht für eine gewisse Zeit dahin. Am besten in den Wintermonaten, weil der Winter in Berlin ist sehr hart.
Ja.
Obwohl es der letzte Winter jetzt gar nicht so schlimm war, fand ich.
Gibt es jemanden, der dich hier hält?
Ja, ein paar. Ganz viele Menschen. Also bestimmt mindestens mal sechs Leute, fünf bis sechs Leute, die für mich ganz wichtig sind.
Ja, okay, da muss man sich natürlich überlegen, ob man jetzt nochmal so seinen Lebensmittelpunkt total Richtung Ausland verlagert, ne?
Ich glaube, du müsstest einmal in die andere... Die andere Richtung.
Das ist die Windscheidstraße. Aber
die
sind
andere
falsche
Seite.
Ah ja, okay.
Aber die ist auch schön.
Die ist auch schön, ja. So.
Das ist so ein alteingesessener Bezirk hier. Der ist sehr, sehr ehrlich. So Charlottenburg. Das ist so ein guter Misch aus, ich glaube, noch echten Berlinern, ne?
Ja, stimmt.
Wo bist du her? Bist du aus Berlin oder wo bist du her?
Aus Bayern.
Du bist aus Bayern, stimmt.
Ja.
Das habe ich auch irgendwo mal gelesen. Mhm. Ja.
Selber eine Familie? Irgendwann?
Ich bin der Nomade, glaube ich. Also, ich glaube, ich bleibe der Nomade.
Na gut, dann musst du halt das Kindchen auf den Bauch schnallen und ab geht er.
Ja, das kann man auch überlegen. Ja. Einmal schauen, also ich bin da noch so unschlüssig. Also ich denke auch immer noch, dass ich so lange Zeit habe. Ist auch ein bisschen Quatschgedanke. So. Man hat auch nicht immer ewig Zeit dafür, aber
ja.
Ja, aber ich glaube, wenn man das fühlt, dass man die Zeit hat, dann passt, also dann stimmt das eigentlich meistens auch so. Das Bauchgefühl sagt das einem ja eigentlich schon ganz gut, wann das so sein soll, wann nicht.
Das stimmt, da kann man sich dann ganz gut drauf verlassen eigentlich. Jetzt wirst du wieder auf Achse gehen, ne? Du hast ja jetzt, bevor die Platte rauskam, hast du schon ein paar Shows gespielt und dann aber jetzt im Herbst nochmal richtige Ochsentour.
Ja, das ist ja eigentlich das Schönste. Also es ist ja eigentlich auch so ein bisschen der Grund, warum man es macht, weil Touren ist
alles. Ist das für dich das Schönste, wenn du
das Coolste.
So gerne unterwegs bist?
Voll gerne. Und das Einzige, was immer ein bisschen schwierig ist bei mir, im Bus zu schlafen. Wir sind ja immer Nightliner unterwegs und so die erste Woche, ich krieg's irgendwie nicht hin, richtig zu pennen, weil der Bus da ruckelt. Und dann ist man ja eh, wenn man aufgetreten ist, noch so voll unter Adrenalin und dann fällt es einem echt schwer, da zur Ruhe zu kommen. Es ist dann manchmal so 5, 6 Uhr morgens, bis man dann irgendwie einschläft Und dann muss man ja am nächsten Tag schon wieder auf der Bühne sein. Und dann ist man, also das verlangt schon ein bisschen was von einem immer ab, so von körperlich, finde ich, so auf Tour zu gehen. Weil man ja immer alles gibt auch. Ich mache ja auch mal sehr lange Konzerte. Ich spiele ja immer über zwei Stunden.
Ja. Und dann gehst du ja auch auf Tour wahrscheinlich nicht so vor zwei ins Bett, oder?
Nee, also ich, wie gesagt, ich bin teilweise bis 5, 6 Uhr morgens immer wach noch im Bus und manchmal quatscht man noch ganz lange mit dem Busfahrer. Ist auch mal lustig, da vorne zu sitzen und zu reden. Das ist eine krass volle Straße, oder?
Ich wundere mich gerade so ein bisschen, weil das ist eigentlich eine Nebenstraße in Charlottenburg.
Ja, aber das ist hier the place to be. Also hier, das ist so der Stuttgarter.
Leute sitzen draußen. Ja, ja. Aber es ist wirklich schön hier.
Ich mag das auch. Gibt ein paar ganz gute. Der Italiener hier, die haben ganz tolle Italiener. Also der hier in der Ecke und der
sind in Charlottenburg natürlich groß, ne? Italiener. Ja, kannst du hier bringen.
Mit Original-Italienern übrigens.
Ja. Das hilft, dann schmeckt's auch. Ne? Also wir sind jetzt wieder am Ausgangspunkt unserer kleinen Rundfahrt durch Berlin. Aber wir sind jetzt wirklich einmal zum Alex und zurückgefahren. Wie lange waren wir jetzt unterwegs? Fast 1,5 Stunden.
Krass. Doch so lange?
Ja.
Ach crazy. Das hätte ich nicht gedacht.
Ja.
Braucht man so lange dahin? Das ist ja wie einmal quer irgendwie durchs Land gefahren. Mhm. So kommt's einem vor, ne?
Ja.
1,5 Stunden. Ja. Siehst du?
Bist du mit der Bahn in Hamburg?
Ey, das ist wirklich so. Und in Wiesbaden, da beschweren sich die Leute schon, wenn sie 5 Minuten im Auto sitzen oder 10 Minuten im Auto sitzen und von A nach B fahren müssen.
Ja. Hier anders. Was wirst du denn jetzt noch machen, wenn die Tour im Herbst losgeht? Dann wirst du jetzt ein paar Festivals spielen, oder?
Ja, ich spiele im Sommer ein paar kleinere Sachen, ein paar Festivals oder Stadtfeste und ich glaube, mich juckt schon wieder in den Fingern, was zu machen, obwohl ich auch ein bisschen Respekt davor habe. Ich habe noch keine wirklichen Ideen, aber ich habe voll Bock zu musizieren gerade. Also einfach nur zu spielen, neue Sachen zu komponieren. Weil inhaltlich weiß ich noch gar nicht, wo es mich hinführt. Und zu planen, wo ich vielleicht ein neues Domizil finde. Das klingt echt verrückt, aber ich überlege schon wieder.
Ich bin gespannt, wo ich dich abhole, wenn wir uns das nächste Mal sehen und wie oft du in der Zwischenzeit umgezogen bist.
Würdest du auch nach Portugal kommen? Also rein theoretisch.
Mit dem Auto, ein bisschen weit, aber ich kann gerne nach Lissabon kommen irgendwie, weil ich ja da selbst sehr, sehr gerne bin und dann kann ich dich innerhalb dieser Stadt natürlich irgendwo
hinkutschen. Das wäre doch mal eine Maßnahme, da einfach rumzufahren. Das finde ich super.
Ja, ich bin wirklich gespannt, ob du da hinziehst. Ich habe da ein Auge drauf.
Ich bin auch gespannt. Ich glaube, es gibt noch ein paar Kräfte hier, die mich noch nicht so hier weglassen, aber.
Also, liebe Alexa, ich habe da ein Auge drauf, wo es dich hinverschlägt und ich wünsche dir aber in jedem Fall, dass egal wo du landest, du glücklich bist da.
Vielen, vielen Dank, Markus. War eine wundervolle Fahrt mit dir. Sehr genossen.
Ganz meinerseits. Dann hoffentlich bis ganz bald mal wieder.
Bis ganz bald. Tschüss.
Mach's gut. Tschüss.